Schatzi.
Peace, Schatzi.
Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
Herzlich willkommen. Auch von...
Gott, klingt nicht so begeistert.
Meiner halben Seite, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin schon wieder krank. Und ja, da müssen wir jetzt alle gemeinsam...
Sie ist ein sterbender Schwan.
Ich habe heute Männergrippe, um es mal ganz sexistisch zu formulieren. Ich habe heute ungefähr das... Ich gebe mich heute zu 100% der Männergrippe hin. Ich möchte auch einmal so leiden, wie es behauptet wird, dass Männer es tun, wenn sie einen Schnupfen haben. Ich habe heute auch einen Schnupfen schon wieder zum vermehrten Male in diesem Monat. Und ich leide zutiefst.
Offensichtlich.
Ja. Aber gut, es hält mich trotzdem nicht davon ab, hier ein Stündchen mit euch zu verbringen, in bester Gesellschaft, mich von meinem Leiden ein klein wenig abzulenken. Ultimative Quality, 3 Groschen Content Quality Time zu haben. Und ich kann zumindest vielleicht sogar eine kleine Story berichten, wieso ich krank bin. Denn ich sag mal so, ich kann das erklären. Schatzi, ich kann das erklären.
Ja, hau raus.
Ja, wollen wir direkt in medias res oder willst du doch kurz sagen, wie es dir so geht, Schatzi? Wie sieht es bei dir so aus? Was macht deine Stimme? Wie geht's den Antibiotika? Was macht der Zwiebel-Thymiansaft?
Also den Zwiebel-Thymiansaft habe ich ja ausgelassen. Die Antibiotika haben durchaus angeschlagen, aber tatsächlich merke ich, wenn ich versuche zu singen, dass es immer noch nicht zu 1000% wieder okay ist. Oder zu 100%, das wird ja schon reichen. Also das ist wirklich langwierig, wenn man sich da mal richtig für lange Zeit, wenn die geschwollen und entzündet und sowas waren, die Stimmlippen, dass ich das immer noch merke, dass Singen extrem anstrengend ist und ich auch noch nicht so hoch komme, wie ich es sonst kann.
I see. Tja, die Königin der Nacht muss
ja,
noch ein bisschen...
Ja, es hat sich gelohnt, die Kehlkopfentzündung.
Ja, wenigstens das, du, wenn schon, denn schon,
nee, das ist
die
deine
ja auch
Spezialität
gewesen.
Und wenn, dann brauchen wir da Kuscheltiere dafür.
Ja, dann hau raus, Schatzi, von wegen Königin der Nacht hier. Was hat es damit auf sich?
Also, es hat damit auf sich, dass Laura zu ihrer Kommunion von unserem Onkel ein, wie nennt man das, Sammelset von Zauberflöte erhalten hat. Die Zauberflöte für Kinder, und zwar ein sehr schickes Buch und dazu die passende CD.
Also heutzutage würden die coolen Kids dazu, glaube ich, so Bundle sagen. Das was Bands heutzutage rausschicken, da kriegst du eine ganze Kiste und da ist dann nicht nur das Album in Vinyl, Kassette, CD und MP3 QR-Code zum Downloaden mit dabei, sondern
hast du
auch noch
QR-Code gesagt?
Ja, genau, QR-Code. So wie meine Gesundheit ist auch der Code am QR. Naja, auf jeden Fall nicht nur das, sondern da kriegst du auch noch einen Bleistift mit dem Bandlogo, ein Feuerzeug, eine Tafel Schokolade, ein T-Shirt, ein Pulli und ein Sticker. Das ist doch das, was die coolen Kids heutzutage sich von ihren Lieblingsbands bestellen. Gib's doch zu, ich glaube, du hast auch mal sowas in der Art geschenkt bekommen von einer Person, die dir nahe steht, zu einer Band, der du auch nahe stehst. Spoiler, es war ich.
Das habe ich in der Tat, ja, das Bundle mit einem wunderbaren Feuerzeug, wo Habibi draufsteht.
Das Bukahara Bundle, Werbung wegen Markennennung, weil geile Band und noch geilere Musik. Grüße gehen raus an dieser Stelle. So, und das, was ich Schatzi letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt habe in Form eines Bukahara Bundles, das bekam ich wohl von meinem Onkel / Taufpaten damals zu meiner Erstkommunion, wie sie eigentlich heißt, aber ich finde es sehr cute, dass du es auch immer noch sagst, wie wir alle Dorfkinder es damals gesagt und gelernt haben, nämlich Kommunion mit 2 M und ein J, Kommunion.
Erschkommunion.
Erschkommunion, wo man im zarten Alter von 8 Jahren sich ungefähr befindet, in der 3. Klasse ist. Ja, und da habe ich als findiges Geschenk von unserem akademisch geprägten Onkel ein Zauberflöten-Mozart-Bundle geschenkt bekommen. Natürlich, na klar, darüber freuen sich die 8-jährigen Kids.
Also ich hab's total gefeiert. Ich weiß ja nicht, ob du es so sehr gefeiert hast. Ich fand's super.
Ich hab's auch total extrem gefeiert. Ich möchte damit jetzt auch meine Intellektualität bitte hier nicht mindern. Ja, wenn ich hier schon krank bin, dann möchte ich wenigstens hier weiterhin mental am Start bleiben. Die Zauberflöte, ich habe eine ganz besondere Verbindung zu der Zauberflöte. Wirklich? True. Und zwar war die Zauberflöte meine allererste Oper. Und da war ich 5 Jahre alt. Yes, call me crazy, ich war mit 5 Jahren zum ersten Mal in der Oper und das war die Zauberflöte. Denn irgendwas war da, ich glaube, unsere Eltern wollten in die Oper, hatten Karten und dann...
Nein, also Gerüchte unserer Mutter sagen, dass es tatsächlich war, dass es wirklich auch für Kinder gedacht war und dass sie dann gesagt hat, da musst du mit Laura hin zu Papa und dann seid ihr da gemeinschaftlich hin. Und ich wurde zu Hause gelassen. Das ist nämlich sehr lustig, weil Lauras erstes im Publikumssitzerlebnis war die Oper. Und mein erstes im Publikumssitzerlebnis war das Theater. Und wir haben dann irgendwann mal, und Laura hatte dann auch irgendwann das Abo für Musik und ich hatte das Abo für Theater und irgendwie hat das dann nicht so ganz gepasst und wir haben dann mal hin und her getauscht.
Das zieht sich bis heute durch. Noch heute, erst kürzlich passiert, tauschen wir unsere Weihnachtsgeschenke unterm Tannenbaum. Also wir haben nicht nur als Kinder schon unsere Interessen, obwohl sie uns anders aufoktroyiert wurden, ausgetauscht. Wir tauschen bis heute auch
genau,
einfach.
Oktroyiert. Nein, wir müssen in Kultur, was wir unbedingt hinwollen.
Ja, aber ich meine, wie gesagt, du wärst in der Oper besser aufgehoben und ich im Theater besser aufgehoben. Nach wie vor, forever.
Obwohl du hast die Zauberflöte sehr gefeiert mit 5.
Ja, mir hat die Zauberflöte sehr gut gefallen, aber weißt du, was mir am allermeisten daran gefallen hat?
Nein.
Ich habe am meisten gefeiert, yes, das Kostüm von der Königin der Nacht. Die hatte nämlich ein nachtblaues, langes, samtfarbenes...
Das hat sie meistens.
Sehr, sehr kreativ, weil Opern sind ja auch meistens äußerst wenig kreativ in ihrer Ausstattung. Und
bitte,
sie hatte halt wirklich ein nachtblaues, samtenes, langes Abendkleid an. Und das Geilste war, es war halt so ein riesengroßer, überdimensionaler Reifrock. Und da waren halt lauter so Sterne, so Sonne, Mond und Sterne, weißt du, in so Glitzer, in so Silbern drauf. Und das fand ich ja so toll. Und dann habe ich auch das Programmheft bekommen. Und auf dem Programmheft, das war so DIN A4 Layout, war hinten drauf halt auch ein Ganzkörperbild von der Königin der Nacht mit diesem Kleid und diesen Sternen da drauf. Und ich habe das wirklich jeden Tag angeschaut und dieses Kostüm gefeiert und mir vorgestellt, wie ich aussähe mit meinen 5 Jahren, wenn ich dieses Kostüm tragen würde.
Ja, never happened in my life mit irgendwelchen Kleidern.
Tja, Schatzi.
Ja. Auf jeden Fall hatte Laura dann schon die Connections zur Zauberflöte und dann bekam Laura diese CD mit die Zauberflöte für Kinder. Das heißt, da sind die wichtigsten Arien und noch so ein bisschen Stückwerk drumrum in so 45 Minuten zusammengefasst mit einem Sprecher. Und ich hatte auch ein bisschen ein Hörspiel, glaube ich, auch dabei, wie diese Oper abläuft. Und natürlich gibt es da auch die Arie der Königin der Nacht. Und Laura und ich haben das exzessiv gehört. Kann sein, dass ich es exzessiver gehört habe als meine große Schwester. Und das begab sich dann, ich habe keine Ahnung, müssen wir auch so irgendwie... Also wenn du es schon hattest, dann warst du ja 9, also du 9 und ich 7 oder irgendwie sowas um den Dreh rum. Und wir sind irgendwo in den Urlaub hingefahren und es war langweilig und wir haben angefangen, Quatsch zu machen auf der Rückbank und haben angefangen, diese Arie zu singen. Und Laura hatte diese Arie gesungen und musste das aber irgendwie verdeutlichen und hat dann mit ihrem kleinen Kuschel-Teddybären quasi mitgesungen und die Tonhöhe nachgespielt und der ist dann beim höchsten Ton immer ganz oben an der Autodecke angestoßen. Das ist die Connection zur Königin der Nacht und Lauras Arien singen.
Ja, und ich finde es so lustig, weil wenn ich mich an diese Situation erinnere, ich weiß ja nicht, wie lange wir das durchgezogen haben, bis unsere Eltern dann so komplett den Nervenzusammenbruch erlitten haben und uns dabei gestoppt und interveniert haben. Aber wenn ich so aus meiner Perspektive an diese Szene denke, dann feiere ich uns bis heute. Ich finde nach wie vor, wir haben
super.
Die geilste Performance aller Zeiten hingelegt. Ich hatte die Zeit meines Lebens, wie man heutzutage so schön sagen würde. In diesem Moment, in diesem Auto mit den Kuscheltieren und der Königin der Nacht hatte ich die Zeit meines Lebens und fand es mega geil, da diese Party mit dir zu veranstalten. Wenn ich jetzt aber so denke, angenommen, das wäre ein Film, der so mittwochs abends um 20.15 Uhr im zweiten deutschen Fernsehen läuft. Und dann sitzen da so zwei eh schon leicht entnervte Elternteile vorne im Auto, komplett schweißgebadet, weil sie irgendwie mit 2 Kleinkindern oder mittelgroßen Kindern da jetzt irgendwie schon seit Stunden im Auto unterwegs sind, irgendwo in die Toskana oder was weiß ich. Und dann veranstalten die Kinder da hinten auch noch die Kacke, so kurz nachdem sie à la Lotta die Salamischeiben, es gibt natürlich auch die vegane Salami von Mühlenhof und Konsorten, aber in unserem Fall wäre es wahrscheinlich noch die unvegane Salami gewesen, Salami und Leona an die Fensterscheiben geklebt hätten und danach dann noch anfingen mit dieser Kuscheltier-Königin der Nacht-Arie, dann ist das von außen einfach die nervtötendste Situation, die du dir jemals vorstellen kannst, Schatzi.
Ich nicht, aber du magst ja auch keine Kinder.
Achso, du würdest nach wie vor sagen, wir waren super cute.
Ich glaube auch. Das müssten wir jetzt, Frage geht raus an Mama, ob wir cute waren, aber wahrscheinlich ist sie da vielleicht ein bisschen parteiisch.
Mama, bitte mal Stellungnahme. Auf einer Skala von 1 bis 10. Waren wir cute oder waren wir crazy? Oder was gibt's? Nee, warte, crazy ist zu blöd. Was heißt nervtötend? Was heißt in den Wahnsinn treibend? Auf Englisch hat sie.
Aber cute und crazy ist doch eine tolle Alliteration.
Ja, eben, deswegen.
Es wäre annoying.
Nee, das ist ja super. Das ist ja genau annoying. Ist ja das Wort, ist genau das, was es ausdrückt. Nee, dann sagen wir cute oder crazy. Eins ist cute, 10 ist crazy. Mama, wo würdest du uns positionieren? Denn ich aus meiner jetzigen Erwachsenenposition würde safe sagen 12. 12 crazy.
Naja,
aber ausrasten.
Wir waren beschäftigt. Wir waren beschäftigt. Wir haben uns selber unterhalten. Das ist besser als alle 5 Minuten fragen, wann sind wir bald da?
Das
was du ja anscheinend
stimmt.
auch gemacht hast als Kind. Du warst anscheinend so ein Kind, da hast du auch 30 Sekunden gefragt, wann wir da sind.
Ja, deswegen fahre ich heutzutage auch so gerne Bahn. Da weiß man nie, wann man da ist.
Ja, genau. Du musst es ja so ein bisschen spannend halten, wann man ankommen könnte.
Absolut. Ich muss meine eigene
Nacht. Der Burner.
Meine eigene Ungeduld challenge ich jedes Mal, wenn ich in einen Zug steige. Ja.
Für mich hat es dann übrigens von dem Punkt an noch über 10 Jahre gedauert, bis ich dann die Zauberflöte tatsächlich mal live gesehen habe. Das war dann erst, als ich Abitur gemacht habe und das im Musik-Vierstündig-Kurs, im Musikleistungskurs kam und wir dann nach Bregenz gefahren sind, um uns da die Zauberflöte anzugucken.
Großartig, ich hätte bis zu dem Zeitpunkt die Zauberflöte auch noch 2 weitere Male gesehen. Also ja, ich glaube, die Zauberflöte habe ich wirklich extrem oft gesehen. Ja. Auch wenn ich sonst kein Opernfan bin, aber die Zauberflöte und ich, irgendwas ist da. Die läuft
ich
mir
bin
ich
auch gar
immer
kein
über
Opernfan.
Den Weg.
Dafür habe ich auch echt einfach nicht das Sitzfleisch. Also es ist ja alles schön und gut, aber nach 2 Stunden habe ich auch keine Lust mehr. Und dann singen die ganze Zeit, das ist auch nicht so mein Fall. Da finde ich die Zauberflöte noch ganz cool. Und dadurch, dass es für mich Abiturthema war, weiß ich so viel über die Zauberflöte, dass es wieder okay ist. Wir haben auch, das ist tief sitzendes, ich weiß nicht, ob ich es Trauma nenne, aber Erlebnis. Es gab wohl mal eine SF-Übertragung der Zauberflöte aus dem Züricher Opernhaus, wo du auf SF1 die Zauberflöte gucken konntest. Und auf SF2 hatten sie einen Reporter und Kamerateam hinter der Bühne. Und haben quasi die ganze Zeit gefilmt, was hinter der Bühne passierte. So, dann hat unsere Lehrerin vorgeschlagen, es wäre doch total toll, so mal nach der Schule können wir das ja zusammen machen, dass wir uns dieses hinter der Bühne angucken. Problem war, wir haben uns diese 3 Stunden nur das hinter der Bühne angeguckt. Wir konnten nicht einfach mal umschalten und das vor der Bühne auch angucken. Und ich kann dir sagen, wenn der arme Reporter dann die gleichen 4 Statisten zum 3. Mal interviewt, weil sie dann erst als Arbeiter, dann als Schlangen, dann als Priester irgendwie über die Bühne rennen, irgendwann zieht sich's. Also es war, Gott sei Dank gibt es Beanbags, da wo wir das geguckt haben in der Schule und wir haben es uns ganz lustig gemacht, aber irgendwann wow, irgendwann konnten wir nicht mehr. Diese Inszenierung war auch sehr strange. Und irgendwann zieht dann tatsächlich die Königin der Nacht aus einem Kühlschrank ein Küchenmesser, was dann in einem Quick-Switch irgendwie reingelegt werden muss. Da ist vorher nichts in diesem Kühlschrank. Dann schlägt sie den zu, dann wirft da einer dieses Messer rein, dann macht sie ihn wieder auf und nimmt dieses riesige Küchenmesser raus. Da war es dann spannend, aber dazwischen ist so ein Backstage auch lahm.
Ja, welcome to my life, Schatzi. Backstage
ja,
live.
Ja, aber du hast dabei
fleek.
Gearbeitet.
Ja.
You know? Du hattest dabei ja was zu tun. Ich musste da nur zugucken. Und du kannte die Inszenierung nicht und konnte mir die Inszenierung auch nicht angucken. Und dann, weißt du, dann chillen sie da und rennen dann bei der Inspizientin vorbei. So mitten in der Vorstellung, wo ich mir denke, diese Inspizientin hat gerade größere Probleme als euch.
Wow. Okay, wow. Die muss starke Nerven, also als Inspizientin brauchst du generell starke Nerven. Das sind die Menschen, die quasi
und so
die komplette Vorstellung.
Und dann in so einer fetten Opernproduktion. Das finde ich dann noch krasser.
Ja, wobei, da muss jetzt auch nicht unbedingt viel mehr passieren, als jetzt in irgendwelchen krassen, fetten Theaterproduktionen. Ich meine, klar, bei Oper passiert halt insofern viel, weil da generell wahrscheinlich bombastisches Bühnenbild ist und da passiert bestimmt dann viel so an Technik, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit irgendeiner crazy Theaterperformance, die halt so komplett, weil bei Oper ist ja trotzdem alles immer sehr gesetzt. Bei Oper gibt es keine Überraschungen. Da passiert es nicht aus Versehen, dass die Person auf der Bühne was ganz anderes macht, als eigentlich vereinbart gewesen wäre oder irgendwie so. Das kann bei der Oper nicht passieren. Da weißt du einfach ganz genau, was kommt. Wenn du das einmal drin hast, natürlich, das ist so, inspizieren ist ja wie so, keine Ahnung, dirigieren. Das ist wie so eine Partitur durchfahren. Aber wenn du die einmal drauf hast, dann wird da, glaube ich, auch nichts mehr dich überraschen können bei einer Oper. Aber bei einer Theatervorstellung, Schatzi, was da alles an Kleinigkeiten plötzlich passieren kann, womit du nicht gerechnet hast, und dann musst du auf Zack sein. Wenn du da schläfst, dann ist alles verloren als Inspizientin. Deswegen würde ich fast sagen, ich glaube, es hat beides seine Ansprüche, sowohl Theater als auch Oper zu inspizieren.
Ich glaube auch, aber es sah halt trotzdem aus, als würde sie da vor so einer Orgel sitzen.
Das ist immer so, Inspizientenpulte sind Orgeln. So sieht es aus, mit 1000 Knöpfen, und mit jedem einzelnen Knopf gibst du irgendeinem anderen Menschen ein anderes Zeichen.
Ja, genau. Und dann irgendwie Licht. Und dann hatte sie aber natürlich auch noch den Dirigenten in einem extra Bildschirm und muss dann immer gucken, wie der dirigiert und ob der noch gerade irgendwie ein Cue von ihr braucht oder so. Und dann hat sie das Licht und die Statisten und keine Ahnung. Das ist, ja, ich kann mir vorstellen, dass in der Schaubühne natürlich so ein Inspizientenpult genauso groß ist wie in der Züricher Oper. Aber da sind die auf jeden Fall hingelaufen und wollten und haben dann nur so, okay, wir können hier nicht so laut reden, weil die jetzt arbeitet so, ja, was macht ihr überhaupt da? Filmt sie und geht wieder.
Ja, eigentlich hängt auch über so einem Inspizientenpult auch so ganz fett so ein Leuchtschild. Da steht dann bitte Ruhe drauf. Und ja, manche vergleichen so ein Inspizientenpult auch mit so einem Cockpit. Einfach wie in so einem Flugzeugcockpit, ja. Auch wenn ich ja noch nie in einem Flugzeugcockpit drin war. Aber es hat auch was davon so ein bisschen. Du hast auch immer ein Headset als Inspizientin. Damit kommunizierst du dann auch gleichzeitig noch mit irgendwem, während du anderen Leuten mit 30 verschiedenen Knöpfen irgendwelche anderen Zeichen gibst und parallel noch irgendwie mit deinem Fuß irgendeinen Schauspieler einen Arschtritt gibst, damit der jetzt auf die Bühne kommt endlich. Also, da musst du sehr multitaskingfähig sein, wie so ein Krake.
Ja, ich glaube, da am Opernhaus in Zürich war die ein bisschen weiter weg. Also, die musste jetzt nicht persönlich irgendwelchen Schauspielern noch einen Arschtritt geben. Das war, glaube ich, in Häusern, wo ich schon mit dir war, da hattest du besseren Zugriff auf die Leute, die da gleich auf die Bühne sollten, als in dem Fall.
Das ist so wahr, das kann Vor- und Nachteile haben. So, Schatzi, wo wir jetzt hier gerade schon beim Backstage-Talk sind und wo die Zauberflöte aber jetzt wohl gerade für uns beide eher gerade nicht so drin ist, weil von wegen gesundheitsstimmtechnisch sind wir da beide, glaube ich, gerade nicht in der Lage, hier die Flöte der Nacht, wollte ich schon sagen, die Königin der Nacht zu performen. Kann ich aber gleich weiterleiten zu meiner Erklärung, weshalb ich wohl wahrscheinlich krank bin. Und ja, auch das hat quasi mit Back und Onstage am vergangenen Wochenende zu tun. Denn, Schatzi, was soll ich sagen? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mir das passieren würde. Ich war Freitagmittag noch komplett entspannt und dachte so, huch, das war ja eine stille Woche, da kann ich mich ja auch auf ein entspanntes Wochenende einstellen. Tja, und dann passierten plötzlich 1000 Dinge gleichzeitig, wovon ich jetzt nur eines expliziter erklären werde. Und zwar bekam ich dann am frühen Nachmittag einen Anruf von einer Kollegin, die wiederum von einer Kollegin angerufen wurde, die wiederum mit schwerer Grippe im Bett lag und meinte, ich habe morgen einen Job, ich muss morgen auf dem Weihnachtsmarkt eine Lesung machen, ich kann nicht, ich bin todeskrank, kannst du übernehmen? Dann aber die Kollegin, die mich wiederum anrief, sagte, nein, ich kann morgen nicht. Aber Moment, ich rufe wiederum eine Kollegin von mir an. Ich frage sie. Tja, und das war dann der Moment, als bei mir das Telefon klingelte und ich gefragt wurde, ob ich für eine Kollegin von der Kollegin mal schnell spontan in nicht mal mehr 24 Stunden vielleicht möglicherweise bei einer Lesung auf dem Weihnachtsmarkt einspringen könnte. Tja, und da ergaben sich dann zwei große Problemfelder meinerseits. Und ich sag mal so, der Akt des Lesens an sich, der Performakt an sich, der war das kleinste Problem. Hätte man mir einfach gesagt, alles klar, Laura, hier ist der Text, kannst du bitte morgen um 12 Uhr da dich auf diese Bühne stellen und das einfach irgendwie machen, kein Problem für mich. Aber die zwei Hürden waren nochmal andersartig geartet. Okay, wow, mein Hirn ist auch voll mit Schmodder, Viren und Rotze. Auf jeden Fall, Problempunkt Nummer 1, ich musste den Text selbst suchen. Und jetzt kommst du ins Spiel, Schatzi. Und zwar sehe ich schon, dass du heute eigentlich rein outfit-technisch perfekt gekleidet bist zu dem Thema, worüber ich gerade reden werde. Denn Schatzi, beschreib doch mal, was du gerade trägst.
Ich trage meine favorisierte Sweatshirt-Jacke, die ich original im Urlaub in Irland an den Cliffs of Moher gekauft habe. Sie ist also St. Patrick's Day Irland dunkelgrün mit so keltischen Baum drauf. Und ich trage die Kapuze, weil hier ist es kalt.
YOLO, da hast du schon beide Problemfelder angesprochen, die mich auf dem Weihnachtsmarkt betroffen haben. Kelten und Kälte. Oh mein Gott, das K in Kelten steht für Kälte, Schatzi, jetzt haben wir es. Also ich bin gerade wegen quasi genau zwei Sachen krank. Und die zwei Sachen heißen Kelten und Kälte. Fangen wir mit den Kelten an, Schatzi. Das war nämlich wirklich dann Herausforderung Nummer 1, was mich wirklich dann den restlichen Tag fertig gemacht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass mich als kleine verkappte Dramaturgin das mal noch so hart erwischen wird. Aber jetzt kommt's halt. Ich wurde dann angefragt für diese Kacklesung, nein, es war ganz zauberhaft, aber für diese Lesung auf dem Weihnachtsmarkt am nächsten Tag. Ich sollte zweimal jeweils ein Märchen vorlesen. Ja, wie gesagt, eigentlich kein Problem. Das Problem war dann, es sollte ein ganz spezielles Märchen sein, beziehungsweise das Märchen sollte bestimmte Anforderungen erfüllen. Ich sag's euch, Leute, das ist krasser als bei, wenn ihr euren Traummenschen, Traummann, Traumfrau, Traumwhatever, und dann müssen da alle Faktoren zusammenpassen. Merkt ihr selber, ne? Das gibt's in der Realität nicht. Es gibt niemals diese Entität in der Realität, wo alle Faktoren, die man sich wünschen würde, vereint sind. So war es auf dieser Kack-Märchensuche. Und jetzt hilf mir mal bitte, Schatzi, du hier als keltisch geprägte Person. Ich hatte dann nämlich die Vorgabe, weil ich sonst so dachte, ja hier, Märchen, kein Problem. Weihnachtsgans Auguste und dann lese ich noch Frau Holle und Schneewittchen, here I come. Aber no, 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 das war aber sowas von keine Option. Denn es gab vier konkrete Faktoren, die diese Märchen erfüllen sollten. Erstes war, und das war schon fast das Schwierigste, es sollte zum Motto des Weihnachtsmarktes passen. Und zwar war dieser Weihnachtsmarkt ein nordisch-mittelalterlich geprägter Weihnachtsmarkt, wo auch so viele Menschen in so Gewandungen rumgelaufen sind. Und da wurde auch viel so mit Feuerspielen und Gaukelei und so Dinge sind da passiert. Also könnt ihr euch schon vorstellen, welcher Stil das gewesen wäre.
War quasi schon fast im Zug, als ich das gesehen habe.
Ja, Schatzi, das wäre geil gewesen. Du hättest kommen sollen. Du hättest hier Spaß gehabt, auf jeden Fall. Naja, das heißt, es sollte auf jeden Fall mindestens ein nordisches Märchen sein. Aber im besten Falle, weil bei Norden denke ich dann direkt so an, ja, kein Problem, Tomte Tummetott, here I come. So hier, bissel Trolle, bissel Kobolde, Schweden, Norwegen, Finnland, kein Problem. Aber no, no, no. Das Motto war tatsächlich irisch-schottische Märchen. Schatzi, nenn mir ein schottisches Märchen. From the heart.
I don't know. Das Einzige, was jetzt gerade bei mir losgerattert ist, du solltest ja eher Märchen vorlesen, das war ja wahrscheinlich eher auf Kinder ausgelegt, oder?
Ja, jetzt kommt das nächste Problem, genau. Also es sollte auf jeden Fall schottisch und irisch sein. Dann sollte es auch noch im Winter spielen. Dann sollte es auf gar keinen Fall irgendetwas Religiöses, Gottiges, auf gar keinen Fall irgendwas mit Gott drin, sollte nicht vorkommen. Und dann sollte es bitte schon aber auch 20 Minuten lang gehen. Ich sag mal so, Schatzi.
Ja, weil mein Problem ist halt, dass keltische Märchen sind viel oral tradiert, wenn es überhaupt als Märchen gelten kann. Das sind ja irgendwelche Sagen. dann, glaube, das müsstest du mir jetzt als Literaturwissenschaftlerin bestätigen, aber ich glaube, das bezeichnet sich eher als Sage als Märchen, dann eben oral tradiert, das heißt irgendwann mal aufgeschrieben, dann musst du es erstmal in unserer Sprache finden, weil warum sollten wir eine irisch-keltische, gälische Sage übersetzen? Und dann sind die meistens nicht so wahnsinnig jugendfrei. Also wenn du dir jetzt anguckst, was dann irgendwie in Kelpie oder in Tuatha De Danann oder irgendwie sowas, das ist immer alles sehr blutrünstig und alles wie Märchen früher auch waren, nur dass diese Sagen nicht so oft redigiert wurden, wie das mit den Brüdern Grimm gemacht haben, sondern dass die immer so weiter blutrünstig sind, weil ich dachte erst, na okay, nordisch, okay, ja, dann wird mir sicher irgendwas einfallen über irgendwelche Götter. Und so, aber das ist auch alles immer, dann hat der den umgebracht und der den gefressen und dann hat Odin dem noch die Augen auskratzen lassen und herzlichen Glückwunsch. Und das lesen wir jetzt Kindern vor 20 Minuten.
You name it. Das war zwar dann gar nicht mal, yes. Das wäre quasi noch Kategorie Nummer 5 gewesen, die das auch noch hätte quasi eingeloggt werden sollen, die das auch noch hätte abdecken sollen. Aber du sagst es, also ich habe dann wirklich mich erstmal überhaupt einlesen müssen, verdammt, was gibt es und wo vor allem gibt es überhaupt irgendwelche schottischen und irischen Märchen? Internet kann man schon mal vergessen, also zumindest nichts frei Zugängliches. Ich bin dann tatsächlich wirklich in die Bibliothek meines Vertrauens gerast und ja, ich meine, Gott sei Dank wohne ich ja auch in Berlin.
Gut, dass du in Berlin wohnst.
Ja, Gott sei Dank, ich habe wirklich zu allen Göttern und Göttinnen, habe ich mich bedankt. Dann war ich da in dieser Bibliothek. Und tatsächlich habe ich dann dort schon einige Bücher gefunden. Wenn man dann sowas gesucht hat, wie du schon sagst, dachte man eher so Stichwörter keltische Sagen, so irische Märchen, da findet man weniger als keltische Sagen. Aber da ist dann auch meistens immer, es gibt dann schon auch Kapitel, die heißen Märchen aus Schottland und Märchen aus Wales und so. Das habe ich schon gefunden. Aber dann, entweder, wie du schon sagst, sind die nicht annähernd jugendfrei, in welcher Form auch immer, oder sie sind viel zu kurz, oder dann habe ich eins gefunden und dachte, geil, das geht ja supi los, das spielt im Winter, das spielt in Schottland, tipptopp, dann läuft da auf Seite 3 ein Bischof durch die Gegend. Ich dachte, ich krieg mich nicht mehr ein. Was will der Bischof da bei den Kelten? Aber du glaubst gar nicht, wie oft dann doch irgendein Gott oder irgendwas Katholisches da dann bei diesen Kelten durch die Gegend gelatscht ist. Ich dachte wirklich, ich werd verrückt.
Ja, weil dann wurde es, das ist eine orale Tradition, dann wurde es irgendwann mal aufgeschrieben. Und aufgeschrieben wurde es aber erst, als wir lateinische Schrift hatten. Und wie ist die lateinische Schrift ins keltische Irland gekommen? Mit den Priestern.
So. Jawohl,
und wenn
so
wir
ist
jetzt
es.
Vorher keine Runenschrift oder sowas oder allgemein gälisch können, dann wird das eng. Deswegen wird da gerne mal so der Priester drunter geslidet, weil es hat ja irgendein Priester mal auf.
So sieht's aus. Da wurde sehr oft mit Priester drunter geslidet gearbeitet,
wird,
kann ich dir aber mal
viel
sagen.
Mit Priester gearbeitet.
Ja, da wird viel mit Priester gearbeitet in diesen schottischen Märchen. Das kann ich euch aber mal sagen. Das heißt, ich habe wirklich, Leute, ich bin in das krasseste schottische Märchen-Rabbit-Hole reingefallen.
Jetzt weißt du Bescheid,
dass man,
ne?
Noch reinfallen kann. Ich bin da um 13 Uhr kam die Anfrage. Bis 15 Uhr habe ich im Internet recherchiert, um irgendwann zu beschließen, dass das Internet keine Option ist. Bin dann in die Bibliothek meines Vertrauens und Leute, ich war um 19 Uhr mit Ehrenmann Donny zum Essen verabredet. Irgendwann 18.45 Uhr ruft mich Donny da mal an und sagt, Laura, wie sieht's aus? Bist du pünktlich? Und ich merke, scheiße, ich sitze seit 4 Stunden in dieser Bibliothek. Ich habe immer noch nichts annähernd Passendes gefunden. Wo ist die Zeit hin? Was ist mit meinem Leben passiert? Wieso habe ich diesen Job angenommen? Wir werden alle sterben. Es war so
okay,
krass.
Genau in der Reihenfolge, ja.
Ja, wirklich wahr. Und ich muss sagen, also Gott sei Dank wirklich Shoutout an Ehrenmann Donny. Er hat mich gerettet, er hat mich an diesem Abend gerettet. Wenn er nicht gewesen wäre, ich säße bis heute noch in dieser Bibliothek. Ich schwöre. Ich war so im Wahn, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich saß dann irgendwann da so auf dem Boden, so 15 Bücher über meinen Beinen drüber. Man hat mich schon gar nicht mehr gesehen. Ich so voll begraben über und unter irgendwelchen Papier- und Buchdeckeln. Und immer so, wie man so, keine Ahnung, ich habe so alles wie so eine Pralinschachtel aufgerissen, einmal reingebissen, nee, scheiße, schmeckt nicht, nächste Schachtel aufgerissen. aufgerissen, hier Deckel weg, Staniolpapier weg, reingebissen, nee, schmeckt scheiße, weiter geht's. Ungefähr so sah es in mir und um mich herum aus. Ich habe alle Bücher so durchgescannt, alles immer so angelesen und dann, ey, es hat nichts gepasst. Und ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe am Ende gecheatet. Ich habe wirklich gecheatet. Ich hatte...
Du hast den Priester einfach weggelassen.
Nee, pass auf. Nee, das habe ich nicht gemacht. Das war mir zu heikel. Aber ich habe dann für diese zwei Lesungen, die ich mitbringen musste, hatte ich tatsächlich einmal ein original schottisches Märchen. Es ist, glaube ich, sogar das berühmteste Märchen gewesen, was es in Schottland gibt, weil das war ungefähr in jedem Buch drin mit schottischen Märchen. Das heißt, es muss Bedeutung haben. Lot heißt es. Ist so ein Farmersohn, der mega viel Kraft hat. Der wird von seinem Vater fortgeschickt hinaus in die Welt, weil er zu Hause eine Scheiße baut. Und dann kommt er in so einen Königshof und dann muss er da die Herde von so einem König hüten. Und der König sagt schon, ah, das ist aber ein bisschen tricky, aber mal gucken, wie du dich schlägst. Und dann ist es halt so, dass sich halt rausstellt, dass da diese Herde immer von so krassen Riesen bedroht wird. Aber Lot schlägt halt dreimal hintereinander.
Ich glaube, das habe ich schon mal gehört.
Diesen
ja.
Riesen in die Flucht, beziehungsweise killt den halt einfach. Am vierten Tag kommt dann seine Mutter. Also die Mutter von den Riesen, die wie sagt man, dem Riesen seine Mutter, das ist diese Hexe, die kommt dann auch noch, dann killt Lot auch noch die und dann kommt er zurück und kriegt dann gesagt, upsi, aber jetzt wird auch noch die Königstochter von so einem dreiköpfigen Riesen entführt und dann muss Lot auch noch die retten. So, das war jetzt die Kurzfassung davon, am Ende heiratet Lot die Königstochter und Friede, Freude, Eierkuchen, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, die Stars. So, das ging perfekte 20 Minuten. Es spielte perfettamente in Schottland. Es kam kein Gott nicht annähernd drin vor. Problem. Es spielte nicht im Winter. Und ja, es war auch ein Ticken blutrünstig, weil dieser Lot halt einfach wirklich original wird da beschrieben, wenn dieser Riese kommt, schlägt er dem den Kopf ab, hängt den Kopf zwischen die Bäume und schmeißt seine Leiche in die Torfgrube. Und das macht er nochmal mit den zwei anderen Riesen und der Hexe auch.
Ja, super, klar, natürlich.
Und ich dachte so, ja, Kacke.
Hast du es dann ein bisschen beim Lesen religiert?
Ja, also ich dachte mir dann auch so, naja gut, okay. Ich meine, am Ende vielleicht sind wir auch einfach oder bin ich auch zu sensibel und die Kinder nehmen es dann gar nicht so wahr. Weil man, ich meine, wenn ich dran denke, ich meine die Grimmschen Märchen, ganz ehrlich, bei Hänsel und Gretel wird diese Hexe am Ende ja auch in den Ofen reingeschmissen und dann zugemacht und dann verbrennt diese Hexe einfach in diesem Ofen. Das habe ich als Kind einfach so hingenommen. Das war kein Problem, das war halt so. Alles tipptopp gemacht, Hänsel und Gretel. Grüße gehen raus. Und erst als Erwachsene denkt man sich dann so langsam, huch, das ist aber ganz schön blutrünstig da in diesem Märchen. Und dann dachte ich mir auch so, meine Güte, okay, vielleicht ist es für die Kinder gar nicht so schlimm. Und ich habe dann beim Vorlesen auch das so ein bisschen auf so, also ich habe es dann halt so vorgelesen, als wäre das so lustig. Also halt wäre das so, ja, und dann nimmt der halt den Kopf und dann landet die Leiche halt in der Torfgrube. Also ich habe es dann halt so versucht, so ein bisschen vorzulesen, als wäre das jetzt nicht so super ernst und schlimm, sondern habe es halt so ein bisschen flapsig versucht vorzulesen. Du als Kinderexperte, Schatzi, was meinst du, war das die richtige Taktik?
Ich würde sagen, dass wie man das sagt, ja ganz eine große Rolle spielt. Also wenn du jetzt den Kindern Angst machen willst und dann irgendwie das blutrünstig beschreibst, ist ja, macht es ja viel mehr Eindruck, als wenn du einfach sagst, ja und dann ist das und das passiert. So. Und dann nimmt das Kind sich damit dann halt so viel, wie es selbst versteht und dann passt es schon.
Ja, also das war dann auch meine Taktik, die ich dann versucht habe durchzuziehen und das halt einfach so ein bisschen lockerer zu erzählen und eben nicht so blutrünstig und ernst und so panikmachend. Und das war halt wirklich, da ist eine Märchen, wo ich dachte, okay, wenigstens da kann ich einen Haken hintermachen. Es ist wenigstens schottisch und geht 20 Minuten. Und bei Lesung Nummer 2 musste ich noch mehr cheaten, weil ich wirklich dann diese anderen schottischen Märchen, entweder klangen die alle gleich, auch wieder irgendwelche Riesen und so, noch blutrünstiger oder keine Ahnung. Und dann, ach ne, ich habe mich nach Skandinavien bewegt. Schatzi, ich bin fremdgegangen. Ich bin fremdgegangen mit den Skandinaviern. Was soll ich sagen? Es tut mir leid, aber diese Schotten haben auch einfach nichts drauf.
Du musst auch sagen... Nee, bei in Schotten, ich weiß nicht, wie es in Schottland ist, aber in Irland, da schneit es jetzt auch nicht so viel, oder?
Die Nein.
Sind sehr Golfstrom Nein. besegnet, deswegen ist da nicht so Schnee, nicht so viel.
Nee, also ich finde auch, also das war auch echt fies, so von wegen hier Schottland und dann aber auch noch bitte Winter. Also ich verbinde jetzt UK nicht mit Winter Wonderland, muss ich ganz ehrlich sagen.
No, because they're really close to the Gulf Stream and they have really warm Climate. Wet and warm.
Ich verbinde es eher mit Singing in the Rain. Wobei bei Lot hat auch wenigstens immer Feuerholz gesammelt. Wo ich dachte, okay, hier steht zwar nichts von Winter, aber come on, man würde jetzt auch nicht im Hochsommer Feuerholz sammeln, unbedingt. So.
Naja, ich glaube, in den schottischen Hochländern ist es auch einfach fies und kalt. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht schneit es da auch viel, da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Aber Feuerholz sammeln, das ist ja schon winterlich und da gab es ja ganz viel Holzfeuer auf diesem Weihnachtsmarkt, dann passt es schon.
Absolut. So, und dann bin ich halt wirklich für Märchenlesung Nummer 2 fremdgegangen mit den Skandinaviern, weil ich dann irgendwann nach 6 Stunden Rabbit Hole in der Bücherei meines Vertrauens keinen Bock mehr auf die Schotten hatte und bin dann tatsächlich einfach nochmal auf so einen Internet-Link drauf, wo es einfach zu skandinavischen Märchen ging. Und was soll ich sagen? Es ist einfach viel schöner gewesen. Dann habe ich da was gefunden zu Trollen und Kobolden und das war doch einfach alles ganz zauberhaft. Das Problem war nur, dass die halt wiederum, klar, A, es war nicht schottisch oder irisch und B, es war halt auch 2 zu kurz. Das heißt, ich habe dann noch mehr gecheatet. Ich habe dann nicht ein Märchen vorgelesen, ich habe dann quasi 2 Märchen vorgelesen und habe meine dramaturgischen Fähigkeiten aber noch mehr hervorgeholt, weil ich habe so getan, als wäre das ein Märchen. Ich habe nämlich 2 Trollmärchen gefunden. Die waren sich so ähnlich, die habe ich hintereinander gebaut. Du, das hat keiner gemerkt. Das haben alle, ich wette dir, alle dachten, das ist eine Geschichte. So habe ich da rasiert, Schatzi. Ich habe sogar selber noch Märchen geschrieben, ich sag's dir. Naja, auf jeden Fall, ich war wirklich an diesem Freitagabend, ich war schon fix und fertig, als ich dann irgendwann so meine 2,5 Märchen, die alle jeweils nur so 2,5 von 4 Kategorien abdeckten, die vorgegeben waren, in der Tasche hatte, dachte nur so, Halleluja, hoffentlich wird das morgen was. So, lange Rede, kurzer Sinn. An sich, Lesung. Kein Problem, wie gesagt, das alles war dann doch auch unaufgeregter als gedacht, weil es war letzten Endes doch auch nur ein Weihnachtsmarkt und es war nicht die Elbphilharmonie. Und ich habe mich da in so ein Zelt reingesetzt und da saßen dann die Kids und ich glaube, ich hätte auch aus der Bibel vorlesen können. Es wäre keinem aufgefallen, was ich da gelesen hätte, weil da war auch so ein Chaos drumherum. Da stand jetzt auch kein Veranstalter neben mir.
Dann hast du nur 2 Probleme mit der Bibel. Wenn du das Alte Testament vorliest, wird es mit der Blutrünstigkeit schwierig und allgemein ist es mit Winter und Schnee jetzt in Israel
Jerusalem.
Und Ägypten und so nicht so weit her, nee.
Ja, weißt du noch damals, als Jesus seinen Schneemann gebaut hat.
Als es geschneit hat. Ja, genau. Der aramäische Schneemann.
Ja, wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht, Schatzi? Naja, alles, nichts über aramäische Schneemänner, Schatzi. Naja, aber es war halt wirklich, der Witz war halt, es war wirklich, als ich dort war, wie in so einem Escape Game. Weil ich ja wirklich auch nur eingesprungen bin für den Einspringer. Und diese Freundin, die mir den Job vermittelt hat, hat mir dann wenigstens noch irgendwie so über diese kranke Freundin irgendwelche Infos zukommen lassen. Und ich habe dann Nachrichten gekriegt von wegen, ja, also pass auf, wenn du reinkommst, musst du dich bei der Person melden, die kennt deinen Namen. Dann musst du zu der Person hingehen mit der Mütze und der Lederjacke, die gibt dir ein Mikro. Dann musst du in dieses Zelt, das steht da hinten rechts auf der Wiese und ist in so blau, grün, rot, bunt. So, dann musst du in das Zelt reingehen. Da geht's rein, da musst du dich installieren. Dann wendest du dich an die Person, die heißt so und so und hat so eine Jacke an und die erklärt dir den Rest. Und dann musst du, am Ende musst du dann zu dem und dem Stand, zu dem Typen mit dem Zylinder und der gibt dir dann dein Geld. Also es war wirklich, ich dachte echt, ich bin wirklich im Escape Room gelandet auf diesem Weihnachtsmarkt, so musste ich mich da durchmogeln.
Das ist das Feeling, was du auf einem Mittelaltermarkt bekommen sollst, dass das alles ein großes Abenteuer ist, Laura, du musst dich da nur einfügen.
Absolut und das habe ich auch getan, ich war sowas von Teil dieses Abenteuers und ich habe da geregelt, ich bin da rein und habe den Kindern was von Lot und seinen Hexen und Riesen erzählt und dies, das, habe sogar dann am Ende noch eine musikalische Begleitung an die Seite gestellt bekommen. Spontan, noch spontaner als ich, hat sich noch eine Frau dazu bereit erklärt, mir mit einer Harfe zur Seite zu stehen. Dann bekam ich noch keltische Harfenuntermalung zu meiner schottischen Märchengeschichte.
Keltische Harfen. Es sah nicht aus wie eine keltische Harfe.
Es war ein keltisches Lied, was sie auf dieser Harfe gespielt hat. Schatz, sie sagt jetzt gerade, sie hat ein Bild von der Harfe gesehen und die Harfe war wohl nicht keltisch. Aber die Musik, die aus dieser Harfe hervorkam, war keltisch, Schatzi. Das schwöre ich dir.
Auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall, so, alles tippitoppi. Es war ein Abenteuer, aber ich habe es überlebt. Ich habe da meine zwei Märchen performt. Einmal Lot, einmal hier die Trolle. Hat keiner gemerkt, dass das nichts mit Schottland zu tun hatte. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall war dann doch alles Ende gut, alles gut zunächst. Weil jetzt kommt das zweite Problem K. Nach den Kelten kam nämlich natürlich auch die Kälte. Und ja, ich weiß, es war dieses Wochenende verhältnismäßig mild. Es war nur 5 Grad und Regen. Bla bla. Aber Leute, ihr wisst doch, ich bin die größte Frostbeule dieses Universums. Und wenn man mich 4 Stunden lang bei 5 Grad rumstehen und sitzen lässt und irgendwelche keltischen Märchen vorlesen lässt, das geht nicht spurlos an mir vorbei. Und ich merkte es schon, als ich mich auf den Heimweg begab. Huch, da steckt eine Kälte in meinen Knochen, die ist anders als normales Frieren. Tja, und 2 Tage später kommt die Bescherung mit einem leichten Halskratzen und einem Hustenreiz einfach so daher. Und jetzt inzwischen habe ich den kompletten Salat, die komplette Kohlsuppe, denn das K in Kälte und Kälten steht für Kohlsuppe. Keine Ahnung wieso.
Aha.
Aber Leute, hier sitze ich. Hier sitze ich, ich bin krank, ich habe Husten, ich habe Schnupfen, ich habe Hals, ich habe eklig, fiebrig, igitt. Und ich schwöre euch, das habe ich mir in der Kälte auf dem Kältenweihnachtsmarkt geholt.
Ja, auf jeden Fall hast du damit dein Immunsystem so weit runtergefahren, weil dir kalt war, dass die Viren dich angreifen konnten.
Ja, genau, das war der Move.
Weil es gibt ja immer so Klugscheißer, die sagen, man wird
von Kälte
wird
man nicht
krank, man wird von Viren krank. Und ich denke mir immer, ja, aber es ist ja nachweislich, dass dein Körper, wenn er Stress hat, angreifbarer wird und wenn dir kalt ist, weil du zum Beispiel mit nassen Haaren durch die Gegend rennst, Shoutout an Mama, die da sehr viel Wert drauf legt, dass man das nicht tut.
In unserer Familie stirbt man, wenn man mit nassen Haaren das Haus verlässt. Und das ist auch so. Wir haben einen Gendefekt. Unsere Familienmitglieder fallen wie Vampire, wenn die Sonnenlicht erblicken, zerpuffen die so zu Staub. So in unserer Familie passiert es, wenn wir mit nassen Haaren auch nur vor die Türschwelle treten. Dann zerpuffen wir auch zu Staub wie die Vampire in der Sonne und sterben. Das ist einfach in unserer Familie genetisch so bedingt.
Das ist ja alles schön und gut, dieses Ganze. Ja, nicht mit nassen Haaren rausgehen. Aber ich habe halt so dicke Haare wie sonst. Also ich habe einen Undercut, falls ihr noch nie ein Foto von mir gesehen habt. Ich habe einen Undercut. Ich habe also noch ein Drittel der Haare auf dem Kopf. Und wenn ich die zusammenbinde, sind die so dick wie ein normaler Pferdeschwanz. So, das heißt, meine Haare, als ich noch keinen Undercut hatte, trocken föhnen, war halt irgendwie so eine 20-Minuten-Angelegenheit und da hatte ich nicht immer so viel Bock drauf. Deswegen war das ein öfterer Konfliktpunkt zwischen Mama und mir, dass ich mit nassen Haaren das Haus verlassen könnte.
So sieht's aus.
Der Körper ist angestrengt, dann fährt das Immunsystem runter und dann können einen die bösen Viren und Bazillen von der Seite anfressen.
Das ist es, denn also ich wurde jetzt auch schon des Öfteren gescholten, dass ich hier immer noch bei der Kälte draußen Fahrrad fahre oder so. Aber da muss ich sagen, ganz ehrlich, während ich Fahrrad fahre, wird mir ja nicht kalt, da bewege ich mich ja. Und sobald ich vom Fahrrad absteige, stelle ich es ab und begebe mich ins Warme. So, das heißt, vom Fahrradfahren bin ich safe nicht krank geworden. Aber halt ja, von eher so auskühlen auf dem Kältenweihnachtsmarkt. Ich sag's nur nochmal. Plus Stress, Stichwort Stress. Ich sag jetzt auch nicht, dass ich am Freitag davor nicht auch ein kleines bisschen Stress hatte, als ich da 6 Stunden lang in diesem schottischen Rabbit Hole mich befand. Ja, ich glaube, da kam viel zusammen.
Aber was jetzt dann viel spannender noch ist, wenn du hast dich ja mit Ehrenmann Donny getroffen und dieses Treffen mit Ehrenmann Donny, das umfasste ja auch Cheese Noodles und ich möchte jetzt eine Rezension zu den Cheese Noodles haben.
Oh mein Gott, yes, stimmt, das war ja Gott sei Dank noch meine Rettung. Nicht nur Donny hat mich gerettet, sondern auch noch die Cheese Noodles in der Wirtschaft bei mir in der Straße. Donny hat übrigens das Cutlet, das Vienna
das,
Cutlet.
Vienna Cutlet genommen.
Oder das Dingsbums, warte, was heißt nochmal Kalb? Veal Cutlet from
Cutlet.
Vienna oder so ähnlich hatte er doch.
Ja, genau.
Das Kalbskotlet aus Wien hatte Donny mit Preiselbeeren
und Kartoffelsalat. Ich hatte ja auf Crispy Duck getippt.
Ja, Crispy Duck wäre auf jeden Fall Wahl Nummer 2 gewesen, aber Donny hat sich gesagt, ne, jetzt muss er das Schnitzel probieren. Er muss rausfinden, ob es besser ist als das Schnitzel im Borcherts, weil ich mal scherzeshaft gesagt habe, du, wenn wir gar nichts finden, gehen wir einfach ins Borcherts. Googelt alle mal.
Ja, klar, natürlich.
Für alle, denen das Borcherts kein Begriff sein sollte, ich hoffe, aber es ist euch allen ein Begriff. Ansonsten googelt es einfach.
Das ist es nicht da, wo Mutti immer rumgehangen ist?
Unter anderem.
Wenn man merkt, das irgendwie treffen wollte, dann musste man ins Borcherts gehen, wo sich die schönen und reichen, ich weiß nicht, die ganz schön reichen sind es nicht, aber es ist so, als Abgeordneter kann man sich ja von der Diät schon was Besseres leisten, so ungefähr.
Ja, also das Witzige am Borcherts ist halt einfach, es ist jetzt nicht Haute Cuisine, es ist halt wirklich einfach eher so Hausmannskost. Aber es ist halt schickimicki Hausmannskost. Also da kriegst du halt auch einfach Schnitzel und Klöße oder was weiß ich, aber ich glaube, am berühmtesten ist einfach dieses Borcherts-Schnitzel. Das soll wohl das beste Schnitzel Berlins sein, keine Ahnung. Und ich glaube auch das teuerste Schnitzel Berlins. Ich glaube, du zahlst ja für dieses Schnitzel, was weiß ich, 40 Euro oder so. Schatzi, google mal, wie viel das Schnitzel im Borcherts kostet.
Ich bin schon unterwegs.
Ja. Man konnte übrigens in Pandemiezeiten, also nicht, dass wir jetzt nicht in der Pandemie noch wären, aber so als hier diese krasse Lockdown hier alles zu und so, ihr erinnert euch vielleicht damals, da hat es Borcherts sogar auch to go gehabt. Da konntest du dir dann im Borcherts dein Schnitzel to go holen. Und ich glaube halt wirklich, es ist halt einfach verhältnismäßig krass hart teuer. Also deswegen ist es halt so witzig, weil es ist einfach
das
so...
Das Restaurant am Gendarmenmarkt.
Ja, es ist halt auch in fancy, fancy Mitte. Und also schönste Lage, Gendarmenmarkt.
Das gibt es schon seit 150 Jahren.
Liebe geht raus, Gendarmenmarkt, schönster Platz in Berlin. Aber genau, es hat halt auch Tradition. Es ist halt wirklich so eine alte Wirtschaft, eigentlich so sehr rustikal, aber halt trotzdem irgendwie auch sehr schicki-schicki.
Abends ins Borcherts, da trifft man jeden und ich spare mir Dutzende von Telefonaten, hat irgendjemand, ein Mensch von der Bild-Zeitung gesagt.
Das ist wohl wahr. Einmal ins Borchert und du hast alle Interviews für die nächsten 3 Wochen voll. Oder zumindest alle Beiträge.
Also auf ihrer Seite haben sie selber nicht die Speisekarte, dann müssen wir jetzt woanders hin ausweichen. Mal gucken, ob wir es finden.
Kannst du nicht einfach googeln, wie viel kostet das Schnitzel im Borchert? Es wird es doch bestimmt bei Gute Frage oder so geben. So, Schatzi, also ich habe das jetzt einfach mal gegoogelt und zwar einfach, wie ich das gelernt habe, meine Frage schön bei Google eingegeben, wie sich das gehört für den modernen Menschen von heute.
Ja.
Ich habe einfach gegoogelt,
tell me more,
wie viel kostet das Schnitzel im Borcherts und da habe ich einen großartigen Artikel in der BZ gefunden, die Berliner Zeitung, die Stimme Berlins natürlich, na klar, lieben wir. Und da steht Folgendes drin. Okay, es fängt erstmal an mit so einem krassen Teaser von wegen Tom Cruise, Jessica Alba, Jack Nicholson und Leonardo DiCaprio haben ihr Wiener Schnitzel im Borcherts genossen. Und auch jetzt, trotz Corona, das heißt, es ist auch aus den Zeiten, wo man quasi dort liefern
aktuell,
konnte,
ja,
gibt es das berühmte Fleischstück und zwar auch geliefert. Und jetzt steht hier drin, dass du das Riesenschnitzel mit Kartoffeln und Gurkensalat für 26,50 kriegst.
Das geht ja noch.
Das geht tatsächlich noch.
Das ist nur ein Zehner teurer, als du es woanders erwarten würdest.
Das stimmt.
Auf speisekarte.de übrigens steht einfach, auf Wunsch von Borchardt Restaurant Gourmet Restaurant ist hier leider keine Speisekarte veröffentlicht. Die haben das also bewusst rausnehmen lassen.
Okay, crazy shit. Das spricht fürs Borchardt. Ihr merkt schon, das ist ein Restaurant wie eine Gästeliste.
Also die TripAdvisor-Bewertungen sind alle echt schlecht, weil sie sagen, das
overrated
ist alles so teuer, völlig überbewertet, fragwürdiger Kultstatus, lebt vom Namen Essen und Service unterirdisch. Kannst du dir denken?
Ja, ich glaube halt wirklich, das Borcherts ist einfach das Borcherts. Und natürlich ist es mit Sicherheit auch in gewisser Weise total overrated und du gehst dahin, um dahin zu gehen. Safe. Du gehst da nicht hin, weil das wirklich einfach das beste Schnitzel aller Zeiten ist. Aber es ist halt einfach, wenn du dann da sitzt und neben dir sitzt halt einfach Angela Merkel, dann schmeckt das Schnitzel natürlich auch ganz anders. Das ist doch klar.
Ja, ich habe hier übrigens, vielleicht bewege ich mich auch in anderen Sphären, aber bei TripAdvisor gibt es doch immer so kleine, Werbung wegen Markennennung, gibt es doch so kleine Eurozeichen, wie teuer das ist.
Ja,
Und ich persönlich habe noch nichts angeguckt, was mehr als 3 Eurozeichen hatte. Das Borcherts hat 4.
Klar, safe, natürlich, na klar.
Und sie sind im Michelin aufgeführt. Also sie haben keinen Stern, aber sie sind im Guide Michelin drin.
Jetzt wisst ihr Bescheid. Also wenn ihr in Berlin mal die Schönen und die Reichen treffen wollt und euch quasi ein bunte Artikel lesen sparen wollt, dann geht einfach ins Borcherts und esst das Schnitzel für 26,80. Es ist ein Schnapper. Wenn ihr aber ganz andere fancy berühmte Leute treffen wollt, wie zum Beispiel Ehrenmann Donny und mich, und ein richtig gutes Schnitzel essen wollt, dann kommt nach Friedrichshain und sucht da diese eine Wirtschaft, deren Name ich nicht nennen darf, weil Schatzi großen Wert auf Datenschutz legt, auch meinen. Danke dafür. Irgendwann werde ich dir dafür noch danken, Schatzi, dass du immer so brav auf meinen Datenschutz achtest.
Gerne, gerne.
Ansonsten, hier, ruft mich an, schickt mir einen Fax, eine Brieftaube, dann verrate ich euch die Adresse natürlich. Slidet in meine DMs, dann kriegt ihr auch
aber
die
genauen
Infos.
Aber wie waren denn die
Cheese-Nudels? Jetzt pass auf, ich habe natürlich die Cheese-Nudels genommen, nachdem ich mit Donny erstmal mit einem Almdudler, natürlich, na klar, und einem Aperol-Spritz, dem wortwörtlich, ich zitiere, einzigem Cocktail, den es in diesem Etablissement gab, angestoßen habe. Auf diesen verrückten Tag kamen meine Cheese-Nudels. Also, ich sage mal so viel dazu. Ich gebe diesen Cheese-Nudels eine 9,5 von 10.
Wow, das ist beeindruckend.
Sie waren sehr, sehr lecker. Sie waren vor allem auch sehr, sehr cremig. Das schätze ich an Cheese Noodles. Und ja, wir reden übrigens ab sofort, wenn wir Cheese Noodles sagen, meinen wir natürlich eigentlich Gärspätzle. Aber ich habe es jetzt drin. Ab sofort heißen die bei mir nur noch Cheese Noodles. Ich glaube, ich krieg das nicht mehr raus in diesem Leben. Manchmal sind mir Cheese Noodles zu trocken. Das kann mal passieren, gerade wenn man sie auch selbst zubereitet. Und das waren die auf jeden Fall nicht. Das war fast eine Suppe. Also ich habe mich, als dieser Teller kam, wollte ich fast nach einem Löffel fragen. Weil es war halt wie in so einem Suppenteller, in so einem Pasta-Teller, wo du auch sonst so deine Pesto-Nudeln kriegst. Da waren diese Cheese-Nudels drin. Und ich war kurz davor, nach einem Löffel zu fragen. Es ging mit der Gabel dann aber auch. Aber sie waren extrem cremig. Sie waren sehr, sehr lecker. Waren auch wirklich, die Portion war sehr, sehr gut. Es war eine gute, große Portion. Das ist auch wichtig bei Cheese Noodles, weil nur so ein kleiner Klecks Cheese Noodles ist die größte Verarsche. Wenn schon deftiges Essen, dann bitte auch wirklich in Portionen, als wärst du gerade frisch vom Wandern nach Hause gekommen. Das war alles sehr, sehr
natürlich.
Gut.
Natürlich.
Ein minimaler Abzug gibt es. Und den gibt es auch hier wegen, also ich sag mal so, es gibt nur einen halben Punkt Abzug. Wenn ich die woanders gegessen hätte, sagen wir in meinerseits heimatlichen Gefilden, baden-württembergerischen Gefilden, hätte ich einen ganzen Punktabzug gegeben. Dies hier wegen Berlin, nicht Vorteil, sondern Berlin.
Es ist weit weg von da, wo es herkommt.
Gebe ich nur einen halben Punktabzug, denn sie hätten für meinen Geschmack und auch für das, was für mich original Cheese Noodles ausmachen, noch einen Ticken deftiger sein müssen. Also halt mit noch einen Ticken mehr Kreiezer, wie unsere Mutter sagen würde, und noch so ein bisschen mehr stinkigerem Bergkäse da drin. Es war mir aber schon bewusst, dass du das einem Berliner Publikum nicht servieren kannst. Die wären ja sonst hinten raus aus dieser Wirtschaft wieder rausgeflogen. Das will ich nicht, dass die sich stapeln, weil die einfach von den Cheese Noodles durchs Fenster rauskatapultiert werden. Deswegen waren die für mich, also es war nicht fad, es war trotzdem herzhaft und alles ganz, ganz lecker. Aber vom Käsigen
her. Aber es war nicht so ganz so bissig, wie du es erwartet hättest.
Es hätte noch ein kleines Müh schärfer an Käse sein können. Es war trotzdem lecker und das wäre für mich original Käsespätzle, wäre noch ein, also für einen Schweizer, der hätte gesagt, sorry, wo ist mein Käse? Der Schweizer hätte gesagt, hier, diese Gouda-Nudeln hier. Sorry, die kann ich nicht essen. Also ich komme nur von der Schweizer Grenze, deswegen bin ich da wirklich nachsichtig. Das Wort hat mir vorhin gefehlt. Ich bin da noch nachsichtig als Grenzgängerin, kann ich beide Seiten verstehen, der Völkerverständigung. Ja, es gibt Volksgruppen, da muss man einfach mit dem Käse, kann man nicht so reinhauen. Aber ich glaube, ein Schweizer hätte gesagt, ne, das ist mir, da fehlt mir noch das Klibitzli an Kreierzer.
Also ich muss sagen, die besten Cheese Noodles, die ich hier je hatte, im Rheinland, gibt es tatsächlich im Phantasialand.
Okay, wow.
Und zwar haben die einen Themenbereich, der sehr nordisch ist, aber da gibt es eine Taverne und in dieser Taverne gibt es Käsespätzle und die sind wirklich gut.
Okay, wow.
Da habe ich auch schon ein Foto in die Familien-WhatsApp-Gruppe geschickt und Laura hat gesehen, glaube ich, gefeiert und mal so, wo bist du? Nicht so, in der Taverne im Phantasialand.
Ja, geil. Also dann muss ich wohl doch nochmal mit dir ins Phantasialand gehen, um da die Cash-Spätzle zu testen.
Ja, weiß ich nicht. Oder wir beantragen bei Mama mal wieder, dass es über Weihnachten Cash-Spätzle gibt. Dann verlässt unser Vater fluchtartig das Haus. Aber Mamas Cash-Spätzle sind sehr lecker.
Es wäre schon auch ganz geil, vor allem, weil wir einfach schon sehr lange keine Cash-Spätzle mehr zu Hause hatten. Das hat sich nicht mehr so eingebürgert.
Nee, das stimmt. Ja, müssen wir anmelden. Mama fragt doch immer, was wir gerne essen wollen an Weihnachten. Cash-Spätzle.
Geil, Schatzi, lass uns das wünschen. Wenn wir gefragt werden, was wir wollen am 22. Mama, also hier kannst du schon mal notieren, Grüße gehen raus. Am 22., wenn wir beide diesmal nach Hause kommen, hier Driving Home for Christmas, wir fahren hier extra 30.000 Millionen Stunden mit der Bahn und dem Auto nach Hause, dass wir unser Lieblingsessen kriegen. Und nein, diesmal werden es keine Lachsspaghetti und keine Quiche sein und auch keine Spaghetti Bolognese, sondern bitte gerne Cash-Spätzle, danke.
Perfekt. Richten wir so aus. Ich habe übrigens noch ganz kurz, bevor wir zur Quizfrage kommen, damit wir nicht wieder 100 Jahre überziehen. Ich habe jetzt dann letzte Woche, als ich vor dem Käseregal stand, ich war in einem anderen Lidl, in dem ich sonst bin, und da hat mich der Havarti angelacht. Und da musste ich an dich denken und dann habe ich Havarti gekauft. Und das ist ja auch ein intensiver Käse. Das wusste ich gar nicht, dass der so krass ist.
Ja, Schatzi, welcome to my life. Jetzt bist du endlich auch eingeweiht in die Havarti-Geheimnisse.
Das ist übrigens, falls ihr nicht wisst, worum es geht, das ist sehr lange her. Im ersten Jahr dieses Podcasts hat Laura Halloumi mit Havarti gleichgesetzt und musste dann Abbitte tun, dass natürlich ein dänischer Käse nichts mit Halloumi zu tun hat und dass man einen Havarti nicht grillen kann.
Halloumi, Havarti, see no difference, Leute.
Ich glaube, genau das hast du gesagt. Ja. Genau das.
In diesem Sinne. Ja, also checkt mal aus an alle Käsefans da draußen. Sagt uns mal, wo habt ihr die besten Cash-Spätzle jemals gegessen? Wie schmeckt euch Havarti so? Esst ihr lieber Havarti oder esst ihr lieber Halloumi? Oder seid ihr eher Team Hackbraten und Schnitzel im Borcherts? In diesem Sinne, Schatzi, wärst du bereit für deine ultimative abschließende Quizfrage des heutigen Tages? So, Schatzi, yes, du kannst dir fast denken, worum sie geht, worum sie handelt. Genau so meine ich das nämlich. Worüber haben wir heute
Kelten?
Am meisten geredet? Ja, quasi. Kelten im Sinne von, womit hat dieser ganze Plot noch so zu tun gehabt?
Mittelalter.
Yes, you name it. Yeah. Das M in Märchen steht für Mittelalter. Ganz genau, ich habe eine ultimative Mittelalterfrage für dich. Dementsprechend, Schatzi, hast du eigentlich das perfekte Outfit an. Du hast hier quasi deine Keltenkutte an.
Aber die Gewandung ist noch im Schrank. Die hole ich jetzt nicht extra raus.
Yes, please. Dann hol jetzt bitte einfach gefälligst schnell deine Gewandung raus, damit ich dir dann auch wirklich deine Quizfrage stellen kann.
Nein, danke.
Okay. Hast du deinen Harnisch angelegt? Hast du deine Armbrust in der einen Hand und dein Schwert in der anderen Hand?
Du weißt, dass meine Gewandung entweder Gaukler ist oder Wikinger.
Hast du dein Trinkhorn vor dir stehen? Ist es mit Honigmet gefüllt? Und hast du in der anderen Hand eine Hackkeule, eine Hammelkeule in der Hand?
Dann ja, ist klar.
Bist du, dann seiest du perfekt vorbereitet auf deine jetzige Quizfrage, Schatzi. Halt dich fest. In Bremen wurde im Mittelalter vor dem Bierbrauen ein Ausrufer eingesetzt, damit A. restliches Bier vom letzten Brauen abgegeben werden konnte oder B. die Anwohner rechtzeitig ihre Fenster schließen konnten oder C. Menschen ihr Geschäft nicht in der Weser verrichteten. A, B oder C, Schatzi, worauf musste im Mittelalter besonders Acht gegeben werden, wenn mal wieder Bierbrauen angesagt war?
Ich würde spontan direkt C sagen.
Sie nickt so wissend, ich raste aus. Es ist mal wieder, ich rieche den Tofurkey doch schon bis hierher, Schatzi.
Nee, also ich glaube, ich würde nicht behaupten, dass es ein Tofurkey ist. Also ich weiß es nicht. Aber C ist für mich das Einzige, was Sinn macht. Denn Bier verschenken haben die Mittelalter definitiv nicht. Und auch die waren im Mittelalter fähig, das in Fässern einzulagern. Das haben sie auch getan. Warum sollte man seine Fenster schließen? Also beim Bierbrauen wird jetzt ja nicht irgendwelches Gas hergestellt und da verpufft nichts. Und es riecht halt ziemlich krass nach Hopfen. Das tut es ja in München, in der Au zum Beispiel auch. Und das Einzige, was für mich Sinn macht, ist, dass sie das Wasser irgendwo hernehmen mussten. Dann haben sie es aus dem Fluss genommen und das wäre dann natürlich ungünstig, wenn sie das Wasser dann gerade irgendwie rausschöpfen und da mal wieder irgendwas Körperabfälliges ins Wasser geworfen wird. Deswegen wird dann ausgerufen, dass sie jetzt Bier brauen und das ist ja dann auch im einigermaßen Interesse der Allgemeinheit, dass sie das Wasser nicht verunreinigen und deswegen nehme ich C.
Alles klar. Schatzi entscheidet sich als findige Mittelalter-Expertin nach intensivem, intelligenten Überlegen für Antwortmöglichkeit Nummer C, nämlich, dass beim Bierbrauen ausgerufen wurde, dass die Leute doch bitteschön nicht mehr in die Weser kacken sollen. Tja, und jetzt finden wir hier mal raus, ob das denn noch stimmt. Du lachst, Schatzi.
So. Weil du es so plakativ gesagt hast.
Ja, ich habe es gesagt, wie es ist. Denn jetzt lese ich euch hier mal zur Beweisung hier Folgendes aus der Zeitung meines Vertrauens vor. Und das meine ich von Herzen, denn ich stand sogar selbst schon mal in dieser Zeitung. Es ist die Zeitung, die auch über Dinge berichtet, die in Bremerhaven passieren. Es ist the one and only Weser-Kurier. Also Leute, haltet euch fest. Der Südkurier des Nordens, der Donaukurier des Westens, ihr wisst Bescheid. Und hier steht zum Thema Bremer Geheimnisse folgender Artikel. Bier mit Beigeschmack. Wie das Bier in Bremen im Mittelalter schmeckte, hing vor allem von der Qualität der Hauptzutat Wasser ab. Und die schwankte. Das Wasser wurde nämlich der Weser entnommen, in der Zeit, zu der auch Fäkalien dort landeten. So, und jetzt hier ist da so ein Bildle von so einem Brauermenschen aus der heutigen Zeit, der lächelt in die Kamera und hat so ein kleines Fässlein auf seiner Schulter. Und dahinter steht was an die Wand geschrieben und ich glaube, darunter steht jetzt auch nochmal in der Bildunterschrift genau, was da steht. Das ist nämlich in so Mittelalterschrift geschrieben, die will ich jetzt nicht entziffern. So, neben dem Eingang der Brauerei Schüttinger stehen die Worte, die die Brauer im 18. Jahrhundert nutzten. Doppelpunkt. Heute wird bekannt gemarket, dass keiner in die Weser kaket. Morgen wird gebraut. Ich sag, wie es ist, Schatzi.
Sehr schön.
So.
Sehr schön.
Denn wie das Bremer Bier wohl im Mittelalter geschmeckt hat, wahrscheinlich mal so, sagt Braumeister Palle Jensen und schmunzelt. Wow, so können auch nur Menschen aus dem Weser-Kurier heißen. Palle Jensen, du bist mein Held des Tages. Denn das Wasser...
Sehr bremerisch, wie aber, der Mann heißt. Ja.
Aber sowas von. Sein Bruder heißt bestimmt, seine Brüder heißen Lasse und Hanne oder so ähnlich. So, denn das Wasser für die Herstellung des damals ausschließlich obergärig gebrauten Gerstensafts wurde einst der Weser entnommen. Wie das Bier mundete, hing also von der Qualität der Hauptzutat ab. Und, das ist ja schon, dass ich dir die Überschrift vorgelesen habe. So,
ja.
Weil es längst noch keine Toiletten, geschweige denn Abwasserkanäle gab, setzten sich die Menschen auf den sprichwörtlichen Donnerbalken mit einem Loch in der Mitte oder hockten sich direkt über einen Eimer. War dieser voll, schleppten sie ihn, na, wohin wohl? Genau, zur Weser. Kippten die ganze Schiete hinein und ließen sie davontreiben. Tja. Und wenn dann am selben Tag da Wasser rausgezapft wird und damit Bier gebraut wird, na dann gute Nacht. Wobei ich ja sagen muss, mir schmeckt Bier ja eh nicht. Ich finde, Bier ist ja das Ekelhafteste, was jemals erfunden wurde.
Egal.
Also für mich schmeckt Bier eigentlich genau so, wie so Mittelalter-Abwasser aus der Weser. Aber das ist nur mein Geschmack. Ich glaube, andere haben da andere Geschmäcker und denen würde das vielleicht nicht so munden, wenn da dann noch andere organische Zutaten in diesem Bier drin wären. Gibt es bei Bier nicht eh so ein Reinheitsgebot? Da darf doch eh nur Hopfen und Malz und so weiter rein, aber keine menschlichen Ausscheidungen, oder?
Naja, wenn das im Wasser drin ist, dann hat sich das... Ja, das deutsche Reinheitsgebot wurde erlassen, weil die ganz viel anderen Scheiß in ihr Bier reingekippt haben, um es billiger zu machen, damit man nicht so viel Getreide verwenden muss etc. Und das war natürlich nicht so wahnsinnig gesund und da haben sie das erlassen. Es gab auch eine ganze Zeit, wo man gerade auch in England, da kenne ich mich lustigerweise ein bisschen besser aus mit der Geschichte, nur Bier und Whisky getrunken hat, weil das Wasser zu verunreinigt war. Das heißt, du musstest immer irgendwas Alkoholisches trinken, um dass es mal gekocht war oder destilliert war.
Ja, da möchte ich gerne verweisen auf eine Quizfrage, die ich dir vor Wochen schon gestellt habe, nämlich das mit dem Grog. Da ging es ja auch darum, ja, dass die Leute eigentlich nur Alkohol getrunken haben, weil das sicherere Getränk war. weil klares Wasser einfach zu gefährlich war, weil da noch zu viel anderer Scheiß drin war. Dann lieber das Hochprozentige, da bist du dir wenigstens sicher, dass da alles abgetötet ist, was dem Körper sonst noch so schaden könnte.
Ich meine, das gilt natürlich wirklich nur für Ballungsgebiete, also für große Städte. Wenn du jetzt als Bauer deinen Brunnen auf dem Land hattest, dann hast du natürlich auch Wasser getrunken. Das wäre ja total bescheuert. Aber gerade in großen Städten, in London zum Beispiel, da muss ich jetzt gerade dran denken mit dem Nicht-Kacken in die Weser. Die Themse fließt da ja relativ schlecht bis gar nicht teilweise, weil das Meer ja wieder reinkommt. Und da gibt es sogar den großen London-Stink, weil die ihr ganzes Abwasser und ihre ganzen, in der viktorianischen Zeit, alle Kanalisationen, die sie hatten, einfach in die Themse geleitet haben. Und die Themse dann am Ende nur noch so ein... Es war quasi eine Sickergrube für Exkremente. Und es hat die ganze Stadt verpestet mit Gestank. Also London war wirklich nie schön. Auf jeden Fall, nee, ich glaube nie. Ich glaube von 1500 bis 1900 war das schwierig da. Und das hat dann dazu geführt, dass die ein Abwassersystem gebaut haben, was auch teilweise immer noch in Benutzung ist. Aber ich glaube, die konnten, da war absolut indiskutabel, aus Themsewasser irgendwas zu machen.
Nee, da hätte man, da wurde zwar viel drin gebraut, aber nichts, was man menschlich konsumieren wollte.
Oh yes, da ist das mit der Weser ja noch okay. Aber harmlos. Da muss ich auch gerade dran denken. Harmlos. Ja, sehr schön. Das ist eine sehr mittelalterliche Story.
Ja, da freut sich der kleine Mittelalter-Nerd da am Ende der Leitung. Und ich, die kleine Kälte geplagte Person, ich werde mich dann jetzt mal wieder in mein Bettchen begeben. Ich koche mir jetzt noch einen kleinen Erkältungstee, schluck noch ein paar Vitaminpillen und nimm noch mal einen Schnief aus meinem Koks-Nasenspray. Und dann
ganz viel Thymian-Kapseln kann ich da nur empfehlen.
Ja, I see. Ja, ich werde mir jetzt auch gleich noch eine Zwiebel-Thymian-Sud ansetzen. Und dann, Leute, drückt mir alle Daumen, die ihr habt, dass wir uns nächste Woche wieder gesund und munter wiedersehen. Zum zweiten Advent. Nee, jetzt ist der zweite Advent. Wenn ihr das jetzt hört, happy zweiter Advent. In diesem Sinne, viel Spaß im Kerzle anzünden. Trinkt ein Bier auf mich und esst ein Schnitzel oder ein paar Cheese-Noodles in meinem Namen und in Schatzis Namen. Ich gehe mich jetzt auskurieren. Es war mir ein Fest mit euch. Ich habe zwischendurch fast vergessen, dass ich krank bin. In diesem Sinne, nächste Woche singe ich euch wieder die Arie von der Königin der Nacht. Also könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr wollt, dass ich gesund werde oder nicht. Aber in diesem Sinne,
wir freuen uns.
Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.